Das heutige Thema ist nicht so erfreulich, denn es beschreibt eine Situation, die eigentlich überraschend sein könnte, wenn man sich damit beschäftigt, weil man sagt, wir leben in einer Zeit der Krise. Und es gibt wenige Profiteure dieser Krise und es gibt viele Opfer dieser Krise. Es gibt Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen, die weltweit unter der Wirtschaftsrezession leiden, unter dem Bankenzusammenbruch leiden, unter diesem System, ich sage jetzt fast kapitalistischen Bankenwesens, das dazu geführt hat, dass weltweit jetzt Turbulenzen sind. Und ich glaube, die allerschlimmste Turbulenz ist die, dass wir inzwischen eine Zahl von über einer Milliarde Menschen haben, die hungert. Und allein im letzten Jahr aufgrund der sogenannten Bankenkrise etwa 100 Millionen Hungernde dazugekommen sind. Sagen die Vereinten Nationen, das hängt ganz klar mit der Bankenkrise zusammen, mit der Wirtschaftskrise zusammen. Also während sich Banker bereichert haben, nicht nur an der Wall Street, sondern auch an der deutschen Börse, unglaubliche Profite eingeschoben haben, exorbitante Aktienoptionen kassiert haben, leidet ein Teil der Menschheit, ein wachsender Teil der Menschheit darunter. Und wir in Deutschland haben ja auch diese Entlassungswelle. Mehr Menschen werden in Hartz IV getrieben und in 1-Euro-Jobs. Und da krankt das System, ein System, das wir ändern müssen. Aber das heutige Thema ist, es gibt Kriegsprofiteure, es gibt Profiteure dessen, dass hier zwar die Gesamtlage nicht schlecht ist, aber die Unsicherheit wächst, dass man sagt, in Zeiten von Hunger wird es mehr Flüchtlingsströme geben. Wir haben das ja Tag für Tag im Mittelmeer, dass Menschen auf Booten versuchen, die südeuropäische Küste zu erreichen, dass sie abgefangen werden von der europäischen Marine. Ich sage ganz bewusst europäische Marine, weil da Spanien und Italien und Griechenland beteiligt sind, weil die Behörde Frontex in Warschau das organisiert und die Deutschen zu den Sponsoren, zu den Mitfinanziers dieser Frontex-Behörde gehören und damit ihre Hände nicht in Unschuld waschen können, sondern das tagtägliche Sterben im Mittelmeer auch ein Teil des Systems ist, was unsere Bundesregierung mitfinanziert. Die Zahl der Kriege ist unglaublich hoch weiterhin. Während wir hier sitzen, sprechen, toben etwa 40 Kriege und Bürgerkriege weltweit. Bekannt sind der Krieg im Irak, bekannt ist der Krieg in Afghanistan. Aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten ist der Krieg im Sudan. Auch über Somalia spricht man kaum mehr, obwohl da tagtäglich geschossen und gemordet wird. Und jetzt muss man deutlicher werden, mit deutschen Waffen gemordet wird. Denn die Bundesrepublik Deutschland ist Platz 3 der Weltwaffenexporteure. Und es gibt zwei große Kriegsprofiteure in Deutschland. Das ist die Firma Daimler AG, die wir eher kennen durch die Autoproduktion, die einen sehr hohen Anteil hat an Aktien bei der Firma EADS, European Aeronautics Defence and Space Company, mit Sitz in Amsterdam. Über Stimmanteile verfügt Daimler über 22,5%. Das ist so hoch wie die Franzosen und so hoch wie kein anderes Unternehmen bei der EADS. Und die EADS ist der zweitgrößte Rüstungsriese in Europa, die Nummer 7 auf der Welt. Und die zweite Firma, auf die ich heute intensiver eingehen werde, ist die Firma Heckler & Koch, der größte europäische Hersteller von Pistolen und Gewehren. Und werde noch einen Blick werfen auf die Firma Litev, die in Freiburg sitzt. Ich würde aber gerne beginnen mit einem Zitat von Albert Einstein. Albert Einstein, Nobelpreisträger, sagte wörtlich: Wir müssen unser Leben dem Austrocknen der Kriegsquellen widmen, der Rüstungsfabriken. Einstein hat sehr früh in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erkannt, dass Kriege nicht zufällig entstehen, dass Kriege gemacht werden, dass es Kriegsprofiteure gibt, dass es Firmen gibt und Menschen gibt, die davon leben, dass irgendwo auf dem Globus geschossen und gemordet wird, dass weitere Munition und weitere Waffen hin müssen. Und Einstein wurde Pazifist und hat als Pazifist die Rüstungsfabriken als eine der Übeln angesehen auf diesem Globus. Zum Ablauf des heutigen Abends, ich würde gerne sprechen über die Kriege und Bürgerkriege, noch exemplarisch 2, 3 Beispiele nennen, käme dann auf die rüstungsexportierenden Länder und die Unternehmen zu sprechen, würde gerne einen Blick werfen darauf, wie die Bundesregierung agiert, würde über den Kriegsprofiteur Daimler EADS sprechen, über den Kriegsprofiteur Heckler & Koch sprechen und eben auch ein paar Worte verlieren über Northrop Grumman Litev, hier in Freiburg, in der Lörracher Straße. Würde dann darauf eingehen, was sehr unangenehm ist, was ganz gerne verschwiegen wird und nicht gerne gehört und gesehen wird, nämlich die Opfer dieser Politik. Würde dann vorstellen, im letzten Teil die Kampagnen, einige Kampagnen der Friedensbewegung gegen diese Rüstungsexportpolitik und euch bitten, soweit es nicht schon eh tut, persönlich aktiv zu werden gegen Rüstungsexport. Der Trend bei den internationalen Waffenlieferungen konventioneller Waffen, also Kriegsschiffe, Militärhubschrauber, Panzer, ist in den letzten 10 Jahren zurückgegangen bis zum Tiefpunkt der Jahre 2000, 2001, 2002. Das war eine sehr erfreuliche Entwicklung, weil man gedacht hat, es werden in Zukunft weniger Waffen exportiert. Man bekommt durch Engagement sowohl unendlich vieler Basisbewegungen als auch der Vereinten Nationen die Menschenrechts- und Friedenslage oder Kriegslage besser gesagt in den Griff. Es sah gut aus eine Zeit lang. Das Wendejahr war das Jahr 2003 und die Zahlen vorliegen, belegen bis zum Jahr 2007 dann, das sind dann die aktuellsten, die wir haben, dass die Zahl der Lieferung konventioneller Waffen, also nicht atomarer und biologischer und chemischer, sondern konventioneller Waffen, exorbitant wieder steigend ist und wir zurückkehren, als ob es einen kalten Krieg gäbe, also in einer Zeit, die wir glaubten, überwunden zu haben. Die Länder, die konventionelle Waffen liefern, sind kein Geheimnis. Dank des Friedensforschungsinstituts SIPRI in Stockholm, Stockholm International Peace Research Institute. Wenn man sich die Reihe anschaut von den Jahren 2003 bis 2007, war die USA der größte Waffenlieferant weltweit, hat Waffen geliefert im Wert von 34 Milliarden US-Dollar. Dicht dahinter folgt Russland mit Waffenlieferungen im Wert von 28 Milliarden US-Dollar. Und wenn man den Versprechungen und auch Proklamationen der Bundesregierung der letzten Jahre, egal welcher parteipolitischen Couleur, glauben darf, dann sind wir eine Friedensnation. Dann ist die Bundesrepublik Deutschland eine Friedensmacht auf diesem Globus. Die Waffenexportzahlen sprechen eine andere Sprache. Schon unter der Regierung Helmut Kohl, 16 Jahre lang in den 80er und 90er Jahren, stiegen die Waffenexporte permanent. Wir hatten die große Hoffnung, dass mit dem Regierungswechsel Rot-Grün, Gerhard Schröder und Joschka Fischer, ein Wandel einträte. Das ist nicht passiert. Auch unter Rot-Grün stiegen die Waffenexporte weiter. Ich war bis ins Jahr 2000 Mitglied der Grünen, war auch zwischenzeitlich Mitglied im Landesvorstand, war auch Sprecher in mehreren Friedensfunktionen der Grünen und hatte dann die Grünen, nachdem ich unter Protest aus dem Landesvorstand ausgetreten bin, angeschrieben, 7 Abgeordnete, und gesagt, es darf ja wohl nicht wahr sein, dass wir gemeinsam in den 90er Jahren die Bundesregierung angezeigt haben wegen Waffenexporte in die Türkei, das Bürgerkriegsland Türkei. Und jetzt unter Rot-Grün die Waffenexporte in die Türkei weiter gesteigert werden, vor allem auch die Lieferung sogenannter Kleinwaffen. Kleinwaffen sind Gewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Revolver, auch kleine Mörser, also Kriegsgerät, das von einem oder zwei Menschen getragen werden kann. Und habe an 7 Abgeordnete geschrieben, die im Verteidigungs- und Außenausschuss tätig sind und habe keine schriftliche Antwort von keinem Abgeordneten erhalten, sondern einen Anruf eines Mitarbeiters, der mir sagte, dieser Brief hätte meinem Ruf geschadet. Jetzt haben wir wieder einen Regierungswechsel. Wir haben eine neue Bundesregierung gehabt, erstmal Schwarz-Rot, CDU, CSU, SPD. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, der Jahre 2006, 2007, auch 2008, die Rüstungsexporte sind exorbitant gestiegen. Und ich erwarte mir von der neuen Bundesregierung, CDU, CSU, FDP, eine weitere Steigerung. Denn in den Jahren 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts stellte die FDP den Wirtschaftsminister und hat immer in all den Jahren pro Rüstungsexporten entschieden, war beispielsweise im Wahlkreis Rottweil, wo die Firma Heckler & Koch, Mauser und Junghans sitzen, geradezu ein Protégé dieser Rüstungsexportpolitik, gerade im Kleinwaffenbereich. sodass ich befürchte, dass diese Situation eher dramatischer wird und schlimmer wird. Auch die rüstungsproduzierenden Unternehmen kann man benennen, dank der SIPRI-Statistiken. Unter den 10 größten Rüstungsexporteuren der Welt sind 7 amerikanische Firmen, sind 6 amerikanische Firmen, ist dann Europa vertreten. Die drittgrößte Rüstungsfirma der Welt aus Europa ist British Aerospace Systems. Die 7. ist die Firma EADS. Da steht Westeuropa, weil es transnational ist. Aber wie gesagt, der größte Anteilseigner ist die Daimler AG mit Sitz in Stuttgart. Dann noch Finmeccanica in Italien und Thales in Frankreich. Die anderen Firmen, auch die beiden führenden, Boeing und Lockheed Martin, sind amerikanische Rüstungsunternehmen. Und wenn wir jetzt zur Rolle der Vereinten Nationen kommen und auch zu unseren Wirtschaftskonzernen, muss man Folgendes feststellen. Die Vereinten Nationen sind eine Weltfriedensorganisation, zumindest sind sie geschaffen worden, um den Weltfrieden zu sichern. Gleichzeitig erfolgen rund 70% der Weltwaffenexporteure von den 5 ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat, also den USA, Frankreich, Großbritannien, Frankreich. Und wenn man jetzt hier noch ergänzt, dann gibt es ein gutes Argument, dass die Bundesrepublik Deutschland auch, wie sie ja will, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommt, nämlich den, dass wir der drittgrößte Rüstungslieferant der Welt sind und dass wir mit der EADS den 7. Konzern der Welt stellen, die Waffe in nahezu alle Krisen- und Kriegsgebiete liefern. Meine Aussage auf vielen Podien, auch in Rüstungsstätten, auch in Oberndorf, war: Wenn wir uns die Weltkarte anschauen, gibt es eigentlich nur 2 Regionen, in denen wir Deutsche keine Waffen hinliefern. Das ist der Warschauer Pakt, die haben eigene Rüstungsproduktion, und es ist die Antarktis. Wenn wir uns die weiteren Firmen anschauen, die MBDA, Anteilseigner mit 37% ist die Firma EADS. Sie stellt Raketensysteme her, also sozusagen Trägersysteme und auch die Sprengköpfe von Granaten beispielsweise, die in alle Welt, in die Krisen- und Kriegsgebiete geliefert werden, auf Platz 16. Auf Platz 21 die Firma Eurocopter, zu 100% eine Tochter der EADS. Auf Platz 46 EADS Astrium. Und das sind alles Unternehmen, die in Teilen oder ganz zur EADS zählen. Die MBDA mit ihren Granaten und Raketen. Eurocopter ist der größte Hersteller militärischer Hubschrauber weltweit. Hubschrauber werden eingesetzt. Da reden wir jetzt nicht von irgendeinem Flugzeug, das in die Schweiz geliefert wird und gegen die Nachbarländer sozusagen abschreckend wirken soll, also die bedrohlichen Staaten wie Frankreich, Deutschland oder Italien, ja, wo die Schweizer scheinbar glauben, dass sie überfallen werden. Ansonsten lässt sich sehr schwerlich erklären, dass man sich eine Luftwaffe zulegt, die ansonsten eher völlig sinnlos ist. Oder wir sprechen nicht davon, dass Schweden oder Österreich irgendwelche Marineschiffe bekommen, die sie nicht einsetzen können, beziehungsweise die auch nicht eingesetzt werden. Im Falle Schwedens gibt es, ich will das nicht gutheißen, aber zumindest keine Opfer, sondern wir sprechen davon, dass die größten deutschen Rüstungskonzerne, und da werden zumindest noch 4 weitere zu nennen, das ist Rheinmetall, ThyssenKrupp, Krauss Maffei, Wegmann und Diehl, unter den Top 100 der Rüstungskonzerne, der exportierenden Rüstungskonzerne der Welt sind. Also wir sind als Bundesrepublik Deutschland massivst beteiligt über unsere Konzerne, schieben die Profite ein, sichern Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Und wenn wir jetzt uns Baden-Württemberg genauer anschauen, Baden-Württemberg, muss man sagen, das Herz der Rüstungsindustrie schlägt in Baden-Württemberg und in Bayern. In Bayern deshalb, weil die EADS mehrere militärische Stammwerke in Bayern hat, weil es in Baden-Württemberg die Rüstungsregion Stuttgart gibt mit dem Stammsitz der Daimler AG in Stuttgart-Untertürkheim. Und dann noch zu erwähnen, das größte EADS-Werk in Baden-Württemberg sitzt in Ulm mit mehreren tausend Beschäftigten. Die sind vor allem mit der Militärelektronik tätig. Es gibt eine Rüstungsregion Bodensee. Dort sitzt MTU in Friedrichshafen, ATM Computersystem GmbH in Konstanz und Diehl BGT Defense in Überlingen. Es ist ein sehr hoher Anteil an Rüstungsproduktion auf der Nordseite des Bodensees. Waffenlieferungen, wenn wir ins Detail gehen, auch in Krisen- und Kriegsgebiete. Die dritte Rüstungsregion in Baden-Württemberg ist der Kreis Rottweil, habe ich schon angedeutet, mit der Firma Heckler & Koch GmbH in Oberndorf, mit Rheinmetall, früher Mauser in Oberndorf, und mit der Firma Junghans in Schramberg. Sie alle drei sitzen im Kreis Rottweil. Und Volker Kauder, der Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, ist Wahlkreisabgeordneter aus Rottweil. Und die CDU hat in ihren Wahlwerbezeitschriften, beispielsweise für Landtagswahlen, immer wieder mal Werbung von Heckler & Koch drin gehabt. Und man wundert sich manchmal, wie die Finanzgebaren von CDU und Heckler & Koch sind. Es scheint doch enge Zusammenhänge zu geben. Und ich will noch erwähnen, weil wir den Vortrag heute in Freiburg haben und die Firma wirklich nicht unbedeutend ist, ist die Firma Litev. Früher Litev genannt, heute Northrop Grumman, einer der größten Rüstungsriesen auf der Welt. Werbespruch, Navigation is our business, also Navigationsgeräte, Kreiselkompasse. Firma Litev haben wir Freiburger in der Friedensbewegung schon lange deshalb im Auge, weil die Waffen, die Litev herstellt, also man muss korrekterweise sagen, die Bestandteile für Waffen, die Litev herstellt, in großen Rüstungs- oder in großen Waffensystemen drin sind. Also beispielsweise den Bordcomputer stellt und Militärelektronik für den Eurofighter. Der Eurofighter wird erstmal an mehrere europäische Staaten ausgeliefert, in mehreren Etappen und Staffeln, auch für die Bundeswehr. Ist mit Abstand das größte Rüstungsprojekt aller Zeiten, das sich die Bundesrepublik Deutschland leistet. Rede bitte niemand davon, dass wir kein Geld hätten in diesem Staate. Wir leisten uns ein Rüstungsprojekt in zweistelliger Milliardenhöhe. Die Zahlen liegen zwischen 30 und 50 Milliarden Euro für dieses Waffensystem, je nachdem welcher Waffentyp von Eurofighter und welche Bewaffnung. Es sollen aber auch beispielsweise 72 Eurofighter exportiert werden nach Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ein menschenrechtsverletzendes Regime an der Macht. Man empfiehlt an dieser Stelle sinnvollerweise, sich den Amnesty International Jahresbericht anzuschauen zu Saudi-Arabien der letzten Jahre. Es ist unglaublich, wie in diesem Land Meinungsfreiheit unterdrückt wird und wie gefoltert wird, wie Oppositionelle gefoltert werden. Darüber spricht man extrem ungerne, weil Saudi-Arabien westlich orientiert ist, sozusagen in der Achse des Guten, und dann Kritik an Saudi-Arabien ganz offensichtlich unerwünscht ist. Zu nennen wäre der RECCE Tornado, also Reconnaissance. Reconnaissance steht für Aufklärung. Diese Tornados werden eingesetzt im Krieg der Alliierten, auch der Bundeswehr in Afghanistan. Der Bordcomputer kommt von Litev. Die Tornados sind keine schießenden Tornados, die da eingesetzt werden, sondern Aufklärungstornados. Und es gibt den naheliegenden Verdacht, dass diese Aufklärungsbilder dann an die amerikanische Luftwaffe übermittelt werden und die dann sehr gezielt bombt. Aus der Luft gezielt heißt auf ein Territorium gezielt, heißt nicht gezielt auf Menschen. Das ist nochmal eine andere Sache. Also ich selbst bin Pazifist und Humanist, ich lehne das Töten eines jeden Menschen ab. Aber man sagt uns, es sind Terroristen, die da sind, es sind Taliban und man darf sie töten. Wir wissen aber von Drohneneinsätzen, dass der Anteil dieser Drohnen, an denen EADS auch einen Anteil hat, kommen wir noch dazu, in der Regel wesentlich mehr Zivilisten tötet als Militärs tötet. Und es ist nicht anders bei dem Einsatz der Luftwaffe der US Army in Afghanistan. Dieser Krieg wird auch nicht gewonnen werden, schon deshalb militärisch gewonnen werden kann er nicht, weil wir uns Tag für Tag in der afghanischen Bevölkerung neue Feinde machen, weil neue Menschen, wieder weitere Menschen sterben. Und zwar nicht nur die sogenannten bösen Taliban, sondern eben auch Zivilistinnen und Zivilisten. Ganz häufig sind es Frauen, ganz häufig sind es Kinder und alte Männer, weil sie nicht aus Kriegsgebieten, aus den Beschussgebieten, aus den Schlachtfeldern schnell genug fliehen können. Es ist ja ein deutsch-amerikanisches Unternehmen, Litev. Sikorsky-Hubschrauber werden im Irak eingesetzt. Sie sind mit Navigationsgeräten von Litev ausgerüstet. Und ich war jetzt schon fünfmal in der Türkei und war auch davon viermal ausführlich längerfristig in Türkisch-Kurdistan. Man sieht die Leopard-Panzer, Leopard-1-Panzer in der Türkei. Sie wurden in den 15 Jahren während dem Bürgerkrieg eingesetzt gegen die Kurdinnen und Kurden. Und die Elektronik stammt in Teilen von der Firma Litev in Freiburg. Als Friedensbewegung haben wir das Thema immer ernst genommen, aber wir sind wenige gewesen, die protestiert haben. Hier das Transparent des Freiburger Friedensforums, die demonstriert haben vor dem Werkstor von Litev. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir im Rahmen der heutigen Diskussion im Anschluss an den Vortrag uns nochmal ernsthaft mit der Frage beschäftigen, wie können wir Litev und auch die Litev-Führung, Geschäftsführung damit konfrontieren, dass sie nicht zivile Produkte herstellt, nicht nur zivile Produkte herstellt, die eingesetzt werden in der Marine oder in Zivilschiffen. Also es gibt auch durchaus eine sinnvolle Produktion bei Litev, nämlich Bordcomputer und Navigationsbestandteile für zivile Schiffe, auch Flugzeuge. Ich denke, dagegen gibt es nichts einzuwenden. Im Gegenteil, man sollte fordern, dass der Rüstungsanteil bei Litev runtergefahren wird, dass Rüstungskonversion stattfindet, die Umstellung von der eine sinnvolle Umstellung von der militärischen auf die zivile Produktion, und zwar zu 100%. Also nicht, dass man sagt, Teile sind jetzt sinnvoll und wichtig und richtig in bestimmten Waffensystemen, sondern Waffen werden produziert, Waffen werden exportiert und Waffen werden eingesetzt. Die zweite Firma, die ich Ihnen und euch heute vorstellen will, ist die Firma Heckler & Koch GmbH in Oberndorf am Neckar. Oberndorf liegt auf halber Strecke zwischen Stuttgart und Bodensee. Ein sehr beschauliches Städtchen, Urlaubsort für manche Touristen. Wenn man da hingeht, ist es sehr schön. Man kann wandern, man kann am Neckar entlang wandern und sich wohlfühlen. Man wird herzlich empfangen, solange man nicht eines anspricht, nämlich die Arbeitsplatzsituation in der Stadt und die Firmen, die es da gibt. Denn die beiden großen Firmen, auch natürlich dann die größten Gewerbesteuerzahler, sind die Firma Heckler & Koch, gegründet 1949, und die Firma Mauser, die schon viel älter ist. Drei Arbeitnehmer der Firma Mauser haben sich im Jahr 1949 gelöst von der Firma Mauser, haben gesagt, wir wollen in den Gewehrbereich gehen und nicht nur in den Bereich der Bordkanonen, die bis heute hergestellt werden. Also beispielsweise produziert die Firma Mauser, zu Rheinmetall gehörend, die Bordkanone für den Eurofighter oder Vierlingsflakkanonen für die Marine. Und eines unterscheidet die beiden Unternehmen schon, Heckler & Koch und Mauser. Soweit wir das ermitteln konnten, hat Mauser in den letzten Jahrzehnten vornehmlich, nicht ausschließlich, aber vornehmlich an Staaten geliefert, die zumindest mal die Menschenrechtslage mehr achten als die Staaten, die die Firma Heckler & Koch beliefert hat. Beginnend in den 60er Jahren wurde das G3-Gewehr eingeführt, übrigens in Spanien in der Diktatur entwickelt, damals noch Rüstungsproduktionsverbot in Deutschland. Man hat sich also schon ganz frühzeitig darum gekümmert. Man hat seitens der Firma Heckler & Koch nicht gescheut, mit Diktatoren zusammenzuarbeiten, weder in Spanien noch in Portugal noch in anderen Ländern, beispielsweise in Iran, wo diese Heckler & Koch Waffen auch hergestellt werden. Warum auch hergestellt? Weil sie nicht nur exportiert werden an 88 Staaten, nachweislich 88 Staaten legal. Damit ist die Firma Heckler & Koch deutscher Meister nach der Zahl der Empfängerländer, sondern auch in 15 Staaten über die Lizenz, also die Vergabe von Nachbaurechten, die Lieferung von Blaupausen für das G3-Gewehr. Wobei man an der Stelle eines hinzufügen muss, das G3-Gewehr, die Lizenz des G3-Gewehrs, war lange Jahre im Besitz des Bundes, der Bundesrepublik Deutschland, weil die Bundesrepublik Deutschland die Entwicklung des G3s bezahlt hat, sodass diese Gewehre und Gewehrlizenzvergaben erstmal auf Betreiben der Bundesregierung erfolgt sind, sogar zum Teil gegen den Willen von Heckler & Koch, weil Heckler & Koch immer das Interesse hatte, wir beliefern von der Firma in Oberndorf, von unserer Produktionsstätte in Oberndorf auf dem Lindenhof oben, übrigens die ehemalige Adolf-Hitler-Siedlung, von dort aus beliefern wir die ganze Welt, und da kommen uns die Eigenlizenzvergaben sogar eher in die Quere. Die Bundesregierung, wieder egal welcher parteipolitischen Couleur, CDU, CSU, FDP, SPD, damals waren die Grünen noch nicht in der Bundesregierung, haben menschenrechtsverletzende Regime beliefert und dabei keinerlei Rücksicht genommen, dass diese damit in den Besitz von Produktionsanlagen für das G3-Gewehr kamen. Häufig erfolgte die gleichzeitige Exportgenehmigung für die Maschinen seitens der bundeseigenen Firma Fritz Werner, sodass Fritz Werner die Lizenzfabrikationsstätten aufgebaut hat und Heckler & Koch das Know-how für die Gewehre geliefert hat. Und seitdem beispielsweise in Pakistan, nur nicht unbedingt Hort der Demokratie, im Iran, in Saudi-Arabien, in Mexiko und vielen anderen Staaten rund um den Globus G3-Gewehre, zum Teil auch MP5-Maschinenpistolen, produziert werden und auch eingesetzt werden. Es gibt vielzählige Fotos, es gibt vielzählige Augenberichte und Opferberichte vom Einsatz von Heckler und Koch-Waffen gegen Demonstranten, gegen friedliche Demonstranten, gegen missliebige Regimekritiker, gegen Unschuldige, mit denen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg nicht nur Mord, sondern Massenmord verübt wurde. Ich habe sehr konservativ mal berechnet die Zahlen der Opfer und möchte Sie hier ein paar Bilder dokumentieren. Es ist unangenehm, wenn man Bilder sieht von verstümmelten Menschen. Dieses Bild stammt von einer meiner Reisen nach Türkisch-Kurdistan. Ich bin in die Opferfamilien reingegangen, bin zu den Flüchtlingsorganisationen gegangen, bin zu den Menschenrechtsorganisationen gegangen, oft verfolgt vom türkischen Sicherheitsdienst, der hinter mir hergefahren ist, hinter mir hergelaufen ist. Ich habe sie einmal gefragt, warum sie mich immer verfolgen, und sie haben gesagt, es sei zum Schutz gegen die Kurden. Dann habe ich gesagt, hallo, ich bin genau umgekehrterweise da, um darüber aufzuklären, dass in dem 15 Jahre während dem Bürgerkrieg von 1984 bis 1999 etwa 40.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und davon, nach Gesprächen mit türkischen Soldaten, die mir undercover versteckt, weil sonst säßen sie heute im Gefängnis, Auskunft gegeben haben, gesagt haben, die Mordwaffe Nummer 1 gegen die Kurdinnen und Kurden war das G3-Gewehr, produziert bei MKEK in Ankara, Lizenz seitens der Bundesregierung, Know-how von Heckler und Koch. Und wenn man dann fragt, und das habe ich hier getan und deswegen auch dieses Bild, habt ihr denn überhaupt irgendwelche Beweise, was euch angetan worden ist und wie geht es in eurer Familie? Dann hatte ich einmal die Frage gestellt, Oma und Opa, leben die noch? Und dann gingen sie ins Nebenzimmer, kamen mit so einer Schachtel von Fotografien zurück und es sind die Bilder von völlig verstümmelten Familienangehörigen, von undercover gemachten Bildern. Also das ist eine Familie, die mir gezeigt hat, ganz oben sieht man irgendeine Mauer mit türkischer Armee, mit Heckler- und Kochwaffen stehen. Man sieht Fahrzeuge, auf denen Maschinengewehre montiert sind, von Rheinmetall und Heckler und Koch. Und man sieht die völlig zerfetzten Körper. Das sind jetzt aber nicht irgendwelche Menschen, sondern das war unter Tränen gesagt hier, das ist meine Oma, das ist mein Opa, das ist mein Bruder, der hier so verstümmelt worden ist. Man hat in den Dörfern seitens der türkischen Armee nächtliche Angriffe vorgenommen, man ist ins Dorf gegangen, man, nachts um 3 und 4, die Standardwaffe bei diesen Überfällen war das G3, und man hat die Menschen auf den Dorfplatz geholt, man hat willkürlich Leute gepackt und hat sie exekutiert und gesagt, du hast der PKK geholfen, du hast der PKK geholfen. Es erinnert ein bisschen an das System, was wir hatten während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, als man eigene Familienangehörige ans Messer geliefert hat oder die türkische Armee gesagt, das sei passiert, überprüfen kann man es eh nicht. Ja? Und so war die türkische Bevölkerung, die kurdische Bevölkerung immer in der misslichen Lage, zu sagen, eigentlich wollen wir nicht diesen militärischen Widerstand der PKK. Es gibt ganz viele Kurdinnen und Kurden, die sagen, was die PKK gemacht hat in all den Jahrzehnten, war ja auch eine Form von Krieg, war auch eine Form von Folter. Und es war, wie wir immer als Friedensbewegung sagen, eine Eskalation der Gewalt. Aber eines ist klar, Amnesty International hat das bilanziert und gesagt, auf einen getöteten türkischen Soldaten kamen 9 zu Tode gefolterte, verstümmelte oder exekutierte kurdische Menschen. Jetzt ein Bild, ich war mehrfach im Somalia, ein Bild im Norden Somalias, das ist heute Somaliland. Somaliland hatte einen ganz schrecklichen Bürgerkrieg gegen die Truppen aus Somalia, aus Mogadischu. Und wenn man nach Somaliland geht, hat man etwas ganz Sonderbares. Man trifft seine Vorurteile. Man sagt, naja, es ist Afrika, es ist Bürgerkrieg und es ist ganz schlimm und schwierig. Man trifft auf Menschen, die einem umarmen, obwohl sie einem nicht kennen, die einem ins Zelt bitten. Ich sage ganz bewusst Zelt, weil es ist bitterarm. Sie leben in Armut in diesen Ländern. Also ich war einmal in einem so Zelt drin und man hatte mir Nahrung angeboten. Das ist Gastfreundschaft, man stellt das Essen hin. Und es ist so, dass dann um mich herum irgendwie 10, 12 Kinder standen und die Eltern. Und ich habe dann gedacht, naja, aus Höflichkeit, jetzt isst du da was. Und die Kinder hatten alle ganz große Augen. Und ich bin dann raus zu meinem Begleiter, der die Übersetzung immer vorgenommen hat, gesagt, naja, was war das jetzt für eine Situation? Und sagte der, du musst wissen, das war ihre Nahrung für eine 12, 13-köpfige Familie des heutigen Tages. Ja, und das Einzige, was ich dann machen konnte, das ist dann abgrundtief peinlich, man drückt ihnen halt ein paar Dollar in die Hand, aber man löst damit nichts. Aber das Sensationelle daran ist, es kam dann zum Bürgerkrieg und das eher schwache Somaliland hat diesen Bürgerkrieg gewonnen. eingesetzt wurden auf beiden Seiten der Front Heckler- und Kochwaffen, auf beiden Seiten der Front amerikanische M16-Gewehre, auf beiden Seiten der Front Kalaschnikows der Russen. Das ist ganz typisch für diese Kriege. Man kann nicht sagen, die eine Armee ist ausgerüstet mit dem, die andere ist ausgerüstet mit dem. Das hier, das Bild zeigt ein Friedensdenkmal. In der Mitte der Hauptstadt Hargeisa steht ein Friedensdenkmal. Frieden heißt bei denen, wir reden jetzt aber nicht mit schönen Friedenstauben drüber, dass wir irgendwie Friedenslieder singen, sondern wir zeigen euch die Schrecken des Bürgerkriegs anhand der abgehackten Gliedmaßen, was uns angetan worden ist. Ich hatte ein Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des somaliländischen Repräsentantenhauses, ein Bulle von Mann, ein wirklich doppelt so groß wie ich und unglaublich netter Mensch, der in Deutschland studiert hat. Das ist sehr überraschend, wenn man mit einem Somali spricht und denkt, naja, hoffentlich kriegen wir es in Englisch hin. Und er erzählt, dass er Nietzsche gelesen hat und Hegel gelesen hat und Schopenhauer gelesen hat und dann von 0 auf 100 anfängt, mich anzubrüllen. Wirklich, was die Lunge hergibt, anbrüllt und sagt, ihr Deutschen habt die Waffen geliefert an das verfeindete, an das diktatorische Regime in Mogadischu. Und da dürfen wir uns, glaube ich, an einem nicht täuschen. Wenn wir Urlaub machen, kommen wir in die Game Parks. Wenn wir Urlaub machen, wird uns eine Welt suggestiert an der türkischen Mittelmeerküste und es wird uns gezeigt, ah, wir lieben euch doch alle, ja, weil wir das Geld bringen. Aber sobald wir diese Gebiete verlassen, begegnen wir auch den Teil der Menschheit, die das anders sieht. Ich bin gelaufen über Massengräber und da liegen Schädel. Ihr seht da meine Hand. Der Schädel ist nicht sehr groß, es ist ein Kinderschädel. Und man findet ganz viele solche Schädel, weil massenexekutiert wurde. Man findet mit Wäscheleien zusammengebundene Ellen und Speichen, weil immer 11 Leute, warum auch immer, immer 11 Leute exekutiert wurden. Und es wurden bei diesen Exekutionen amerikanische, russische und deutsche Waffen eingesetzt. Und getroffen habe ich Abdi Rahman, der hier sein rechtes Bein verloren hat beim somaliländischen Roten Kreuz. Abdi Rahman kann kein Englisch, ich kann kein Somaliländisch, also wir konnten uns nur über einen Übersetzer unterhalten. Aber ich habe in die Runde hineingefragt, eines Saales, doppelt so groß wie der hier, ganz viele verkrüppelte Menschen, die keine Arme und Beine mehr haben oder Munitionsteile im Körper haben und sage, gibt es hier jemanden, der was über das G3-Gewehr erzählen kann, so ganz naiv? Ja. Und Abdi Rahman sagt, G3-Gewehr, also nicht Gewehr, sondern G3 und hat dann somaliländisch gesprochen und ich habe es nicht verstanden und es wurde dann übersetzt und er sagte dann, ich war Kämpfer gegen die Truppen von Siad Barre, dem Diktator Siad Barre. Wir denken nur an dieses RAF-Flugzeug, was in Mogadischu landen durfte, wo dann hinterher Geld gezahlt wurde und wohl auch deutsche Waffen geliefert wurden. Und das ist vielleicht einer der Wege, wie die G3-Gewehre nach Somaliland gekommen sind. Natürlich auch über die Lizenzfabrikation aus Pakistan und aus dem Iran und aus Saudi-Arabien. Er erzählte mir die Geschichte und das ist eine sehr absurde Geschichte, weil er kann belegen, dass ihm das rechte Bein abgeschossen wurde mit einem G3-Gewehr, weil er ist im Besitz dieses G3-Gewehrs. Ja, und er hat jetzt Knochenfraß, also der Schuss, die Kugel traf ihn im Knie, dann wurde abgesägt, es wird alle 2 Jahre wieder abgesägt, der Knochen, weil er Knochenfraß hat. Er hat Wasser im Bein und er ist nicht in der Lage, mit einer Prothese zu laufen. Dieses Bild zeigt, es ist schon ein bisschen schräg oder für uns seltsam anmutend, an der Stelle, wo früher sein Bein war, steht das G3-Gewehr, das ihm das Bein abgeschossen hat, mit dem ihm das Bein abgeschossen worden ist. Ich wechsle die Szenerie, da war ich nicht, aber Journalisten waren da. Es war das Jahr 2008, als Russen und Georgier aufeinander schossen und wir in Deutschland wieder mal gesagt haben, wir spielen den Friedensapostel, wir vermitteln. Das ist sehr schön, wenn man das tut, das ist löblich, wenn man das tut, das ist löblich, wenn der Außenminister rüberfliegt und sagt, lasst uns doch an den Tisch setzen, lasst uns miteinander reden. Dieses Foto zeigt georgische Spezialeinheiten, die Waffen haben. Jetzt nicht das G3-Gewehr, sondern das G36-Gewehr. Das G36-Gewehr ist das Nachfolgemodell des G3, ist jetzt schon, und das ist traurig, sensationell traurig, bei 35 Staaten im Einsatz weltweit. Es wurde eine Lizenz vergeben nach Spanien, Santa Barbara in Galicien, sodass von Spanien aus erstmal die spanische Armee beliefert, aber wer weiß auch, welche Staaten weiter beliefert werden. Es soll eine Lizenz vergeben worden sein für Mexiko und auch, bin gerade auf der Spur einer Lizenzvergabe in den Nahen Osten, die in ihrer Legalität sehr angreifbar ist. Wie viel mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen, aber es könnte schon juristische Schritte eingeleitet werden gegen die Firma Heckler & Koch, zumindest plane ich das. Da halte ich mich jetzt noch bewusst bedeckt, will aber sagen, es darf doch nicht wahr sein, dass in diesem Land Georgien, das ein Spannungsgebiet ist und das dann auch Kriegsgebiet ist, das G36 im Einsatz ist. Wir haben daraufhin die Bundesregierung angefragt und wir haben daraufhin Heckler & Koch angefragt. Heckler & Koch hat gesagt, wir haben keine Exporte genehmigt nach Georgien. Die Bundesregierung hat gesagt, wir haben keine Exporte genehmigt nach Georgien. Und diese Waffe, die wir hier sehen, ist eine in Oberndorf hergestellte. Das kann man für den Fachmensch erkennen, weil es gibt die in Santa Barbara hergestellte G36-Version und die Bundeswehr-Version. Diese hat einen Schaft und hat ein Gehäuse, das typisch ist für die Bundeswehr. Das ist eine deutsche Waffe. Wie aber kommt eine deutsche Waffe nach Georgien, wenn sie nicht von Heckler & Koch im Export genehmigt ist, wenn die Bundesregierung nicht genehmigt hat? Und es liegt seit einem Jahr die Anfrage an die Bundesregierung unsererseits vor, wie diese Waffen dann wohl illegal dahin gelangt sein könnten. Die Bundesregierung ist nicht in der Lage, mit der georgischen Regierung zu sprechen, obwohl die nach eigener Auskunft eine befreundete Regierung ist. Was ich damit sagen will, die Bundesregierung zeigt nicht nur extremes Interesse daran, Waffen zu exportieren, sie zeigt auch ein extremes Talent im Verschleiern von Rüstungsexporten und im Nichtaufklären von Waffenexporten. Und von daher habe ich jegliches Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Gehen wir nochmal zurück in den April diesen Jahres. Der WDR hatte einen Film gedreht, der im WDR und weiteren Fernsehsendern gelaufen ist, über unsere Recherchearbeit im Kleinwaffenbereich. Zum ersten Mal wurde mir erlaubt, nach Nalica zu fahren. Nalica ist ein Dorf in den kurdischen Bergen, nördlich von Diyarbakir. Und allein dieses Ortsschild von Nalica zeigt, dass die 15 Jahre Bürgerkrieg an diesem Dorf nicht spurlos vorübergegangen sind. Ich hatte die ganz große Hoffnung, dass wenn ich jetzt endlich mit meinem Freund Hayrettin, einem kurdischen Gewerkschafter und Lehrer, in sein Heimatdorf zurück kann, dass ich ein wiederaufgebautes Dorf vorfinde. Und er hat gelacht, wie er immer lacht, und hat gesagt, glaubst du, dass wir unsere Dörfer wieder aufbauen? Wir sind noch mit den Minenräumen beschäftigt. Ja, und das Einzige, was wir machen können, und das sieht man hier auch, es ist eine Straße und links und rechts der Straße stehen einzelne Häuser. Und dann gibt es Wege, die sind wir auch beschritten, aber hat gesagt, geh doch bitte nicht 100 Meter dorthin und 100 Meter dahin. Ich kann es einfach nicht garantieren, weil die türkische Armee nicht nur die Dörfer zerstört hat, zusammengebombt hat, unsere Häuser mit dem Vieh abgefackelt hat, um uns die Existenzgrundlage als Landwirte zu entziehen, sondern nachdem sie dann gegangen ist, auch die Dörfer noch vermint hat. Es ist heute ganz einfach so, dass man sagt, die Flüchtlinge können doch zurück, es ist doch jetzt nicht mehr das Militär da, geht doch in euer Heimatland zurück, geht in eure Dörfer zurück. Die größte Hemmschwelle gegenüber das Rückkehren von Flüchtlingen in vielen anderen Ländern der Welt, aber auch in Türkisch-Kurdistan, sind die Landminen, die so weit verbreitet sind, dass man sich nicht traut, einen Schritt seitlich des Weges zu tun. Hayrettin hier im Bilde, habe ich gebeten, mir sein Elternhaus, sein Geburtshaus zu zeigen. Es war unglaublich bewegend. Deshalb, weil es erst einmal so ist, abseits der Wege gibt es keine Häuser, sondern es gibt nur diese Ruinen aus dem Bürgerkrieg. Was wir sehen, ist sein Geburtshaus, sein Elternhaus. Er hat mir gesagt, es war zweistöckig, man sieht jetzt noch die Mauerreste. Er hat gesagt, da oben war mein Kinderzimmer, weil unten war der Stall und da oben haben wir gefrühstückt, da oben haben wir gelebt. Und ich war so glücklich, es sind die schönsten Jahre meines Lebens. Und seinem Gesicht erkennt ihr, welch schmerzverzerrtes, traumatisiertes Gesicht es ist. Er kehrt an einen Ort zurück, in dem nur Grauen da ist, weil dieses Grauen heißt eine völlig zerstörte Landschaft, völlig zerstörte Dörfer. Dieses Bild zeigt Hayrettin, wie er mir einen Stein übergibt. Ich habe ihn gebeten, einen Stein mir zu übergeben von seinem Haus, weil ich ihm versprochen habe, sobald er so weit ist, dass er psychisch dieses Grauen überwunden hat, ob es im nächsten Sommer ist, ob es im übernächsten Sommer ist. Ich werde hinfahren und werde ihm in den Sommerferien, es sind nur 6 Wochen, aber ich will ihm helfen, sein Haus wieder aufzubauen. Ich habe einen Stein seines Hauses daheim. Und das ist einfach eine sehr menschlich rührende Geschichte. Und inzwischen haben sich weitere Friedensleute gemeldet und gefragt, wenn du rübergehst, nimm uns doch mit. Ja, und wenn Leute von euch da sind, die sagen, ich kann mir das vorstellen, nach Türkisch-Kurdistan mitzugehen, um einen symbolischen Akt. Es ist wirklich nicht mehr als einen symbolischen Akt zu leisten. Wir haben die Waffen geliefert, mit denen die Kurdinnen und Kurden gefoltert wurden und mit denen sie getötet und mit denen sie verstümmelt wurden. Dann lasst uns doch auch mal eine Friedensaktion machen, die heißen, wir gehen zur Hayrettin ins Dorf und bauen dieses Haus auf. Und die Schlussbemerkung, ich habe gedacht, es ist wahnsinnig schwierig, heute Menschen zu finden in Alica, die Auskunft erteilen über den Einsatz der türkischen Armee, weil die wollen ja sicher nicht alle darüber reden. Es war genau das Gegenteil. Herr Rettin stellte sich auf die Straße und hat gerufen, da ist einer aus Deutschland, das ist ein Freund von mir, der will was wissen über den Einsatz der türkischen Armee mit Getreidegewehren. Die Leute sind auf mich zugestürmt. Die Leute haben gesagt, mein Vater wurde umgebracht, hast du Zeit, mit mir darüber gehen? Das Grab ist 100 Meter weg, ich zeig dir das. Er wurde erschossen, Kopfschuss, Getreidegewehr. Und so gibt es ganz viele Geschichten. Und für mich wäre es auch nochmal der Auftrag zu sagen, verstehe mich, verstehe uns, die wir da arbeiten beim Rüstungsinformationsbüro, auch bei der Deutschen Friedensgesellschaft, als Menschen, die den Opfern dieser Rüstungsexportpolitik eine Stimme geben, die das Schweigen dieser Menschen, das uns ja normal gar nicht erreicht, auch ihre Schreie, die uns nicht erreichten, doch nach Europa zu tragen, nach Deutschland zu tragen. Wir haben gegründet den DAX-Fonds, den Fonds des deutschen Aktionsnetzes Kleinwaffen stoppen, um zweierlei zu leisten. Das eine ist, Rechtsprozesse gegen diese Produzenten dieser Firmen zu führen, die Waffen exportieren. Und ich habe angedeutet, dass einer bevorsteht gegen Heckler & Koch. Auch der wird finanziert vom DAX-Fonds. Aber auch Hai Rettin und andere nach Deutschland zu holen. Hai Rettin hat mir im April gesagt, er ist bereit, nach Freiburg zu kommen. Er ist bereit, nach Oberndorf zu gehen und vor Heckler & Koch zu sprechen über das, was Ihnen und ihm angetan wurde. Und jetzt ist es eine Frage, das wäre auch wieder ein Punkt für die Diskussion. Wollen wir das? Wollen wir Opfer nach Deutschland holen? Wollen wir uns mit Ihnen insofern verbünden, als dass wir Ihnen eine Stimme geben? Das ist noch ein sehr schönes Bild zum Schluss zu Nalica. Mein Übersetzer, den werdet ihr kennenlernen. Das ist Karsan, weil Karsan in Freiburg sein wird. Er ist Schriftsteller, er ist Theaterautor. Und Karsan hat sich, während ich mich mit Hai Rettin durchs Dorf auf den Weg machte, mit einem alten Mann unterhalten und hat gesagt, das ist ja so ein netter alter Mann, der erzählt mir, wie es ihm gegangen ist. Und es ist jetzt mein Opa und hat gesagt, diesem Opa treffe ich wieder. Und auch Karsan wird nach Nalica zurückgehen. Und das Theaterstück, das er in Freiburg spielt, auch in Rottweil spielen wird, jetzt im Herbst, hat natürlich eine Thematik, die mit Waffenexporten zu tun hat. So, warum sprechen wir über Gewehre?
Ich will das noch schnell sagen.
Gerne.
Das ist im Programm der Freiburger Friedenswoche drin.
Und wir können nachher auch nochmal genau den Termin sagen und können nochmal herzlich einladen zu dieser Veranstaltung. Jetzt ganz wichtig, warum sprechen wir über Gewehre? Man denkt immer, die Großwaffensysteme, die Flugzeuge, die Kampfhubschrauber, vor allem die Marine sei wahnsinnig folgenschwer. Für die Opfer, die es erwischt, für die Menschen, die es trifft, ist das so. Ja? Wenn meine Angehörigen sterben durch den Einsatz eines Panzers, dann ist das unglaublich zerstörend und psychebelastend. Aber durch Großwaffensysteme sterben 5% der Kriegsopfer. Und 95% sterben durch Kleinwaffen, sogenannte Kleinwaffen. 2% durch Handgranaten, 10% durch Landminen, 10% durch Artillerie und Mörser, 10% durch Faustfeuerwaffen, also Pistolen und Revolver. Und die unglaublich hohe Zahl von 63%, also 2/3 aller Kriegstoten, sind Gewehropfer. Und der größte Hersteller von Gewehren und Pistolen in Europa ist die Firma Heckler & Koch. Wenn man das umrechnet auf die Zahl der Toten, seit Firmengründung 1949, eigentlich müsste man sagen seit 1961, weil die Waffenproduktion seit ja wieder in Oberndorf läuft, vorher war ja Kriegswaffenverbot in Deutschland, kommen wir bei einem Weltmarktanteil von 8% auf die Zahl von über 1,5 Millionen Toten. Ich habe dann weitergerechnet und gesagt, was heißt es eigentlich seit Firmengründung 1949? Wie oft stirbt jemand durch eine Kugel von Heckler & Koch? Und kommen auf die Zahl, alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durchschnittlich durch eine Kugel von Heckler & Koch, und zwar bis zum heutigen Tage. Während wir also hier sitzen und ich jetzt eine knappe Stunde spreche, sind wieder durchschnittlich vier Menschen gestorben durch eine Kugel von Heckler & Koch. Und wir können nicht sagen, sind es 6 oder 8 oder 10, die verstümmelt sind, die ihre Arme verloren haben, Beine verloren haben, die Munitionsteile, Kugeln im Körper tragen. Diese Zahl ist untertrieben, weil ich habe gerade Gespräche mit 2 Aussteigern bei Heckler & Koch. Der eine hat gesagt, wir haben einen Weltmarktanteil von über 10% und der andere hat gesagt, wir haben einen Weltmarktanteil von 12%. Beide sind Experten, ohne sie näher klassifizieren zu wollen. Beide sind Experten im Bereich Waffenexport von Heckler & Koch. Sie kommen nicht aus dem Versand, sondern sie kommen aus dem Bereich Rüstungsexport und wissen sehr wohl, wovon sie sprechen. Dass die Zahl 1,5 Millionen Tote untertrieben ist. Und man auf der anderen Seite sagen muss, in aller Deutlichkeit, die Firma Heckler & Koch ist Deutschlands tödlichstes Unternehmen. Es gibt kein anderes Unternehmen, das in der deutschen Nachkriegsgeschichte so viele Opfer verursacht hat. Der größte Hersteller von Großwaffensystemen ist die Firma Daimler über die Anteile an der EADS. Sie stellt unter anderem über EADS Astrium Atomwaffenträgersysteme her. Also nicht die Munition selbst, sondern die Trägersysteme und ist damit die einzige europäische Firma, die Trägersysteme für Atomwaffen herstellt. Die Firma Daimler stellt Militärhelikopter her, ist weltweit die Nummer 1. Sie stellt Kampfflugzeuge wie den Eurofighter her. Sie war jahrelang in der Landminenproduktion, heute hat man dafür andere Namen gefunden, tätig. Sie ist ein Unternehmen, bar von meinem Finden, von meiner Meinung nach, jeglicher Skrupel und jeglicher Moral. Wir hatten vor wenigen Wochen ein Gespräch mit Bodo Über. Bodo Über ist der Finanzchef von Daimler, also diesem Großkonzern, Weltkonzern Daimler, und zugleich der Aufsichtsratsvorsitzende der EADS. Ein richtig wichtiger Mann. Und ich habe Bodo Über in diesem Gespräch konfrontiert mit der Tatsache, dass Daimler Waffen liefert nach Saudi-Arabien, Menschenrechtsverletzungen, nach Malaysia, Menschenrechtsverletzungen, nach Pakistan, Menschenrechtsverletzungen und übrigens auch nach Indien. Und Indien und Pakistan sind ja nun verfeindete Staaten. Das ist natürlich für einen Konzern in dem Fall unglaublich positiv, wenn beide Seiten hochrüsten, weil man profitiert von der Hochrüstung. Und erschreckend war die Antwort von Bodo Über. Der hat nicht gesagt, oh ja, jetzt habe ich das erfahren, Menschenrechtsverletzungen schlimmster Art. Ich habe Amnesty International zitiert, sondern die Antwort war, das ist doch legal. Legal, ist genehmigt. Hier ein Streumunitionswerfer, MLRS-Raketensystem. Auch da ist die Firma Daimler dran beteiligt. Und wieder nach Georgien zurückgekehrt, dieses Foto zeigt einen Actros, einen Transporter, hergestellt von der Firma Mercedes, also Tochterunternehmen der Daimler AG. Rechts ist auch der Daimler Stern zu sehen an der Vorderfront, allerdings in der Militärversion, eingesetzt im Kriegsland Georgien. Und auf diesem Actros ist ein Raketenwerfersystem installiert, das streumunitionsfähig ist. Wir wissen, dass sowohl die Russen als auch die Georgier Streumunition eingesetzt haben in diesem Krieg. Und dieses wurde geliefert von IMI, einem Rüstungskonzern aus Israel. Was wir machen können dagegen, ist nicht nur protestieren, das ist zu wenig. Was wir machen können, ist in den Konzern Daimler hineingehen. Deswegen haben wir 1991 die kritischen Aktionäre Daimler gegründet. Wenn man eine Aktie hat, und ich besitze eine Aktie, dann hat man Rede- und Auskunftsrecht. Das heißt, man kann Anträge stellen, die werden ins Netz gestellt, sind über Jahre hinweg weltweit nachzulesen in Deutsch und Englisch. Wir als kritische Aktionäre stellen ungefähr 4/5 der Anträge, Gegenanträge bei der Hauptversammlung. Und wir halten inzwischen etwa 1/4 bis 1/3 der Redebeiträge über die 10-12 Stunden der Hauptversammlung. Ja, da kommt jemand und sagt, die Lackfarbe der neuen E-Klasse gefällt mir nicht, könnten Sie die bitte noch in einem Rotton auf den Markt bringen. Da kommt der Nächste und sagt, oh, der Kurs der Aktie war nicht sonderlich toll dieses Jahr, das ist ja ganz schrecklich. Und dann kommen wir und sagen, an Ihren Händen, werte Vorstände und Aufsichtsräte, klebt das Blut der Opfer Ihrer Rüstungsexporte. Das geht über 10-12 Stunden so hinweg. Wir haben Fragen und Anträge und wir beantragen natürlich, die Rüstungsproduktion einzustellen und Konversionen einzuleiten. Und wenn ich dann zwischen 30 und 60 Fragen je nach Hauptversammlung habe, dann habe ich einen ersten Redeblock um 14, 15 Uhr. Da kann ich dann von diesen 60 Fragen etwa 15 stellen und dann drehen Sie mir das Mikro ab, weil die Redezeit rum ist. Da sage ich, es ist gar kein Problem, weil wir haben ja bis heute Nacht um 12 Uhr Zeit. Ja, und dann werden in der ersten Fragerunde vielleicht 3, vielleicht 5 Fragen beantwortet und dann wechseln wir uns ab. Wir sind ein eingespieltes Team und dann kommt Paul Russmann oder Olga Rothbauer oder Alexander Dauensteiner oder Beate Winkler-Petenera oder irgendeiner von uns und sagt, ja, die Frage 3, 7, 12 von Herrn Kresslin ist immer noch nicht beantwortet, die Luft im Saal ist schlecht, die Akustik ist nicht gut, wir wiederholen sie nochmal. Ja, und so machen wir das über 12 Stunden hinweg und die Herren oben laufen rot an und haben ein Riesenproblem. Weil die Hauptversammlung muss um 12 Uhr beendet sein. Wenn sie das ist nicht, muss sie abgebrochen werden und völlig neu einberufen werden. Sodass wir natürlich nicht mittags um 3, wenn die Presse da ist, Antworten bekommen, aber abends um 11 die besten Antworten bekommen, die wir übers Jahr hinweg bekommen können. Weil die natürlich unheimlich Sorge haben, dass diese Hauptversammlung nicht beendet wird. Draußen machen wir Aktionen, wir machen Die-Ins, wir leben uns quer rüber, wir verteilen Postkarten, wo wir die Aktionäre auffordern, Deutschlands größten Waffenlieferanten oder Rüstungsexporteur, nämlich den Herrn Zetsche, doch persönlich zu befragen über sein Verhältnis zu Waffen. Oder wir verteilen Blutorangen und Blutcocktail. Und all das hat seit 1991 nun für richtig viel Wirbel gesorgt. Und wenn man jetzt glaubt, wir werden hier ausgepfiffen auf der Hauptversammlung, muss man sagen, in den 90er Jahren war das so, weil die Aktionäre gesagt haben, das ist ja ganz schrecklich, da müssen wir immer wieder über Waffen sprechen. Und inzwischen ist das anders. Wir haben in den letzten Jahren mehr Beifall für unsere rüstungskritischen Fragen und Anträge bekommen als der Vorstand, wenn er unsere Fragen abwimmelt. Da ist ein Stimmungswandel eingetreten und es ist sensationell, dass der größte deutsche Konzern, Autokonzern und auch Rüstungskonzern plötzlich die eigenen Aktionäre, und zwar nicht friedensbewegte, menschenrechtsbewegte Aktionäre, sondern die ganz normalen Aktionäre gegen sich hat. Warum? Man muss nur auf die Website gehen, ich empfehle das jedem, das ist was ganz Offizielles, was man hier sieht, das ist nichts Geheimes. Auf der Website der EADS findet sich der Streumunitionswerfer, den wir hier sehen, auf der Website, also MLAS, auf der Website der EADS findet sich der Eurofighter und auch der Tornado und das ganz alles unter dem Stichwort Battlefield Engagement, also Engagement auf dem Schlachtfeld. Sie verbergen das nicht, das ist eine ganz offizielle Website, das ist nichts Geheimes. Also einfach www.eads.net sich das anschauen, da gibt es Stichwortlisten, man kann Eurofighter eingeben, man kann MLAS eingeben, man kann Battlefield Engagement eingeben und dann findet man diese Webseiten. So, ich war auf der Hauptversammlung der EADS in Amsterdam. Das hier ist sowas wie Bertolt Brechts, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ich würde den Spruch abwandeln, nach der Hauptversammlung kommt das Fressen, von Moral habe ich nichts gehört. Vor einem Militärhelikopter wird diniert. In der Hauptversammlung habe ich auch Fragen gestellt, aber ich war nicht so blöd, die Fragen zu stellen, haben Sie Waffen geliefert in ein menschenrechtsverletzendes Land? Sondern ich habe immer sehr präzise gefragt, wie kann es sein, dass Sie an diesem Tag über diesen Hafen an dieses Regime folgende Waffensysteme geliefert haben, die bei folgendem Massaker eingesetzt werden? Ich wusste, dass ich keine Antwort bekomme bei der ES, ich brauche sie aber auch nicht mehr, weil in der Frage die Antwort drin ist, geliefert an das Waffensystem und in dieses Massaker hinein. Auch hier wieder eine Anregung für das, was wir machen können. Im Mai nächsten Jahres findet die nächste EADS-Hauptversammlung statt. Ich würde gerne mit euch und anderen hingehen, würde es gut vorbereiten, würde gerne die Fragen stellen, wie kann es sein, dass die EADS, das Daimler, Waffen liefern an menschenrechtsverletzende und kriegsführende Staaten. Wo sind Skrupel? Wo ist Moral geblieben? Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Die EADS hat sich ethische Grundsätze gegeben und behauptet, einer der ethisch agierenden Konzerne auf diesem Globus zu sein. Vor dieser Hauptversammlung findet sich dieser Kasten. Es ist vom Kinderhilfswerk UNICEF. Unten ist eine Spendenbox, die leer war, nahezu leer war. Es hat niemand was eingeworfen. Ich habe es zumindest überhaupt nicht gesehen. Da unten waren ein paar Münzen drin. Also während draußen UNICEF, Kinderhilfswerk, wirbt für den Einsatz, doch zugunsten der Kinder auf diesem Globus, ist hinten dran ein Raum, in dem die Hauptversammlung eines der größten Rüstungskonzerne der Welt stattfindet. Auf der letzten Hauptversammlung, jetzt im April, habe ich Deutschlands größte Waffenhändler ganz nah fotografiert, habe Herrn Zetsche auch die Postkarte persönlich übergeben, Deutschlands größter Waffenhändler, und habe ihn eingeladen, mit mir in ein Kriegsgebiet zu fahren, in dem Daimler-Waffen eingesetzt wurden. War furchtbar nervös, war furchtbar verlegen. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen, aber ich habe ihm gesagt, wenn Sie nicht innerhalb nächsten Monate antworten, werde ich auf Sie zukommen. Und ich wiederhole das Angebot, lassen Sie uns nach Pakistan gehen, lassen Sie uns in ein anderes Land gehen, in dem Daimler-Waffen im Einsatz sind, und lassen Sie uns mit den Opfern dieser Daimler-Rüstungsexportpolitik sprechen. Hier sind Studien, die wir rausgeben als kritische Aktionäre, denn wir sagen, Daimler-Waffen töten. Zu verschiedenen Waffensystemen gibt es Studien, die finden sich alle, und das ist der nächste, auch Rechercheerfolg, aber auch Aktionserfolg auf der Website www.wirkaufenkeinenMercedes. Wir haben diese Kampagne anfangs laufen lassen unter dem Stichwort kein Mercedes kaufen wegen Streumunitionsbeteiligung. Wir haben die Kampagne vor wenigen Wochen ausgeweitet, www.wirkaufenkeinenMercedes. Boykottiert Rüstungsexporte und werden im nächsten Jahr ganz massiv die Helikopterexporte in Krisen- und Kriegsgebiete von Daimler publik machen und wollen diese Kampagne ausweiten. Ich würde euch alle bitten, auf die Website zu gehen, wenn ihr noch nicht drauf seid, euch mit Name dazu zu bekennen, dass ihr das nicht tut. Hier ist Alexander Dauensteiner, der die Website betrieben hat, Daimler-Prozesse.net, die mir den Rücken gestärkt hat in diesen ganzen juristischen Auseinandersetzungen. Dieses T-Shirt trug ich, als ich Deutschlands größten Waffenhändler dann persönlich damit konfrontiert habe. So, und was kann man jetzt machen gegen diese Waffenexporte? Also wenn ich diese Vorträge halte, und ich halte sie nur wirklich oft vor Kirchengemeinden, vor Gewerkschaften, auch von ein paar Parteienvertretern, dann sagen alle, ja, das ist ganz schlimm, das ist übel, aber ich habe so den Eindruck, dass dieses Nicken, ja, das ist ganz schlimm, auch irgendwie ist nach dem Motto, ich will da nichts mit zu tun haben oder ich will nichts tun, sondern es ist ja ein ganz schwieriges Thema. Es ist gar nicht so schwer, weil wir die Information haben, hier beim Rüstungsinformationsbüro in Freiburg, das im Friedenszentrum in der Stühlinger Straße ist, haben wir das größte Archiv der Friedensbewegung zu Rüstungsexporten. Man kann zurückgehen in die 80er, 90er Jahren, sich informieren, man kann die aktuellen Rüstungsexporte auf der Website www.rib-ev.de nachschlagen. Man findet da die ganzen Rüstungsexportberichte. Man kann den Newsletter des Deutschen Aktionsnetz Kleinwaffen abonnieren, der ist kostenlos. Aber was ich richtig wichtig finde, ist, sich auch persönlich zu engagieren. Bitte werdet Mitglied beim Rüstungsinformationsbüro oder der Deutschen Friedensgesellschaft, weil wir hier in Freiburg aktiv Anti-Rüstungsexportpolitik treiben und eigentlich auch, wenn man das ganz offensiv sagen darf, auch sozusagen das Herz der Friedensbewegung in Sachen Rüstungsexporten und Menschenrechtsbewegung hier in Deutschland sind, weil wir haben das größte Archiv hier. Das waren mal drei, jetzt sind wir haben alle drei zusammengelegt in Freiburg. Man kann sich informieren und man kann die Aktion mitmachen. Wer sagt, ich kann nicht aktiv sein, selber kann Mitglied einfach sein und den Verein unterstützen. Er kann aber auch spenden oder sie kann spenden für den Aufbau des Archivs, für den Fonds, DAX-Fonds, Gerechtigkeit für Kleinwaffenopfer. Wir wollen Kleinwaffenopfer nach Deutschland holen oder für die kritischen Aktionärinnen. Es gibt genug andere Möglichkeiten, wie Protestbriefe zu schreiben, Infoveranstaltungen mitzumachen oder selbst zu engagieren, sich selber zu engagieren. Oder bei den beiden laufenden Kampagnen, wir kaufen kein Mercedes, boykottiert Rüstungsexporte oder 60 Jahre Heckler & Koch, kein Grund zum Feiern. Heckler & Koch wird 60 Jahre im Dezember mitzumachen, sich zu engagieren. Mich sehr freuen, wenn ihr und Sie das aktiv unterstützen würden, unsere Sammelaktionen für Postkarten weiter unterstützen würden, an diesen vielzähligen Infoveranstaltungen, die jetzt in den kommenden Tagen stattfinden. Hier ist einfach ein Ausblick auf das, was läuft in Oberndorf, in Rottweil, in Bad Krozingen, aber eben auch in Freiburg. Hier ist einmal deutlich gesagt, 24. November, 20 Uhr, findet die Theateraufführung Der Auftrag von Kasan Mechmut in der Fabrik statt, organisiert von der Freiburger Friedenswoche, von Horst Lupe und von anderen Organisationen der DFGVK, Freiburger Friedensforum. Also kommt dahin, kommt mit Kasan ins Gespräch, kommt mit Kasan ins Gespräch über die Kurden und Kurdinnen und deren Schicksal, kommt aber auch mit Kasan ins Gespräch über die Rüstungsexporte unsererseits. Das RIB, vielleicht sei das als einzige Organisation jetzt nochmal genannt, in der Stühlinger Straße 7, Telefonnummer 7678088 oder eben die Website www.rib-ev.de. Bitte kontaktieren, da findet man alles. Ich habe begonnen mit dem Zitat von Albert Einstein, ich will enden mit dem Zitat von Albert Einstein. Denn solange es Heere gibt, wird jeder ernstere Konflikt auch zum Krieg führen. Ein Pazifismus, der die Rüstungen der Staaten nicht aktiv bekämpft, ist und bleibt ohnmächtig. Albert Einstein. Vielen Dank. Applaus